Herzlich willkommen bei Unerhört Nah, dem Podcast des Bundesverbandes der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Wir, das sind einmal ich, Nele,
und ich, Julia,
sprechen offen mit verschiedenen GästInnen über die Erfahrungen und Herausforderungen von Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Erlebt mit uns, was es heißt, unerhört nah dran zu sein. Ja, hallo liebe Zuhörende. Wir sprechen heute über das Thema Öffentlichkeit und nehmen dabei insbesondere Bezug auf den Tabubruch. Tabus in Bezug auf Schweigen und reden über eine Geschichte, die nicht nur die eigene ist. Weil wenn es um psychische Erkrankungen geht, sind natürlich auch in den meisten Fällen nahestehende Angehörige involviert, die auch unter diesem Thema leiden mitunter und ganz oft auch nicht darüber sprechen können, weil dieses Thema immer noch sehr stigmatisiert und tabuisiert ist. Und genau das machen wir heute zum Thema.
Genau, ich steige da mal ein mit der Vorstellung unserer Gästin. Und zwar ist das Lucia. Lucia und ich kennen uns mittlerweile seit 2 oder 3 Jahren, haben wir eben schon festgestellt, aus dem ehrenamtlichen Bereich, auch aus dem gemeindepsychiatrischen Bereich. Und hatte Lucia für den Podcast relativ spontan angefragt, sogar erst vor ein paar Wochen. Und dann sind wir irgendwie über Hölzchen und Stöckchen und so weiter auf dieses Thema gekommen. Würde deswegen einfach direkt mal an Lucia übergeben, dass du mal erzählst, wer du bist. Mhm. Und natürlich auch erstmal ein herzlich willkommen von unserer Seite. Ja. Ich glaube, das habe ich vergessen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich finde das ein sehr spannendes Projekt und bin jetzt auch mal gespannt auf meinen ersten Podcast mit euch. Ich bin Lucia, ich bin 24, mache gerade meinen Master in sozialer Arbeit und arbeite nebenbei als Projektkoordinatorin für ein Projekt, was Aufklärung über psychische Gesundheit an Schulen macht. Ich bin ja heute als Angehörige hier, das heißt, ich starte auch mal direkt rein und erzähle ein bisschen was zu meiner Familie. Ich bin mit 2 Brüdern aufgewachsen, einem Jüngeren, einem Älteren, also das sogenannte Sandwich-Kind. Bin in einem schönen Haus in einer Großstadt aufgewachsen, wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr schöne Erinnerungen an die Zeit. Wir haben super viel unternommen, wir hatten immer ein sehr enges Verhältnis, also ich und meine Brüder und auch zu meinen Eltern, die beide recht jung sind. Also wir sind eine junge Familie, die auch vom Alter her sehr nah aneinander ist. Ich habe zu allen sehr enges Verhältnis. Wir haben oft Familienausflüge gemacht. Also meine Familie hat immer super viel Wert drauf gelegt, dass das auch, dass wir so aufwachsen, also dass Familie im Mittelpunkt steht. Das heißt, auch nachdem ich ausgezogen bin, gab es immer noch das Sonntagsfrühstück. Es gibt immer noch gemeinsame Urlaube mit allen. Dann habe ich so überlegt, was uns irgendwie so am meisten verbindet, weil ja doch, wenn man erwachsen wird, sich das Leben so ein bisschen auseinanderentwickelt, von den Interessen her und so. Und habe gedacht, okay, irgendwie so das, was uns am meisten verbindet, ist absolut der Humor. Also wir haben absolut denselben Humor. Alles, was kommuniziert wird, wird irgendwie sarkastisch kommuniziert und das schweißt uns irgendwie so zusammen und ist auch so ein bisschen die Sprache der Liebe in unserer Familie, also einfach ganz viel über Humor, ja.
Das kenne ich sehr, sehr gut, finde ich auf jeden Fall schon mal sehr sympathisch.
Um jetzt mal zum Thema überzuleiten, ich habe ja erzählt, es war immer ein sehr schönes Verhältnis, sehr enges Verhältnis, was ich zu meiner Familie hatte. Und psychische Gesundheit hat in meiner Familie eigentlich nie so eine super große Rolle gespielt. Beziehungsweise gar keine Rolle. Ich wusste ehrlich gesagt nicht viel über psychische Gesundheit, auch gerade als ich dann mit 18 das erste Mal in den Bereich reingeschnuppert habe und mich auch für meinen Beruf entschieden habe, waren das irgendwie eigene Interessen. Das war jetzt nichts, wo jetzt meine Familie sich irgendwie sonderlich mit verbunden gefühlt hat. Und das Ganze hat sich dann vor 4 Jahren verändert, als eine Person aus meiner Familie sehr schwer psychisch erkrankt ist. Und auf einmal war das Thema psychische Erkrankung ein sehr, sehr großes Thema in meiner Familie. Und genau, darum sitze ich jetzt hier. Ich möchte ein bisschen mit euch darüber sprechen, was psychische Erkrankungen in der Familie irgendwie für Auswirkungen hat, wie ich auch darüber sprechen kann. Das ist mein erstes Mal, dass ich jetzt in der Öffentlichkeit so darüber spreche und genau, was das so für, oder auch so die Grenzen sind. Ich glaube, das ist jetzt das, wo wir so ein bisschen drüber ins Gespräch kommen wollen.
Erstmal kann ich wirklich nur sagen, danke, dass du das allererste Mal mit uns teilst. Also es ist wirklich, glaube ich, eine Riesenehre irgendwie, ne, dass du eben niemand bist, der das schon 20, 30 Mal gemacht hat, sondern das allererste Mal. Und das ist, glaube ich, wirklich, also gibt mir und Nele gerade so ein Stolzstempel, dass wir das machen dürfen mit dir. Also wirklich großes Dankeschön. Du hast ja jetzt schon einiges über deine Geschichte erzählt und wie es quasi vorher war, ne? Und jetzt geht es ja quasi vor allem um das Nachher. Also wie bewegt sich jetzt dieses Gefüge mit der Erkrankung? Wir hatten ja ein Vorgespräch, auf das gehe ich auch manchmal in dem Gespräch hier eben ein. Und haben im Vorgespräch festgestellt, es betrifft eben dieses ganze Gefüge. Also es betrifft eben nicht nur dich und die erkrankte Person, sondern es betrifft alle anderen eben auch. Also ne, alle, die eben nicht erkrankt sind, die aber trotzdem in diesem familiären Gefüge sind, sind da irgendwie Teil von. Ich fand diesen Punkt ganz interessant, dass du, dass ich dich ja angefragt hatte. Und du warst direkt Feuer und Flamme und das fand ich sehr schön. Und dann hattest du das eben Familienmitgliedern erzählt. Und dann kam so ein bisschen die Bremse sozusagen. Dann kam halt so ein bisschen, könnte es nicht sein, dass du der erkrankten Person zum Beispiel Chancen damit verbaust. Mhm. Und das wäre so der Punkt, auf den ich gerne oder auf den wir als erstes eingehen wollen würden. Wie sich das für dich angefühlt hat, ob dir das, also ob du da mitgegangen bist innerlich oder ob du dir vielleicht eher denkst, nee, sehe ich gar nicht so. Hast du da überhaupt die Verantwortung für vielleicht auch? Also wie stehst du zu diesem Punkt? Weil das Interessante war ja, dass du ja von dir aus jetzt nicht direkt darauf gekommen bist, sondern dass das ja jemand von außen gesagt hat.
Ja, also genau, ich kann ja die Vorgeschichte mal so ein bisschen aus meiner Perspektive erzählen. Die Anfrage kam und ich war im Urlaub. Ich habe mich total gefreut, ich fand das super spannend, ein Podcast zu dem Thema. Habe irgendwie gedacht, okay, das ist auch irgendwie mein Wunsch, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich finde das super wichtig, dass auch wir als Angehörige gesehen werden und zu Wort kommen dürfen. Habe aber schon im selben Moment auch selbst gedacht, wie mache ich es am besten? Also wird das so ohne weiteres gehen, auch gerade weil dieses Thema auch super emotional manchmal ist. Eine psychische Erkrankung verläuft in Episoden. Das heißt, je nachdem, wie es der erkrankten Person gerade geht, geht es mir mit dem Thema auch. Und dann wusste ich auch da schon nicht, okay, wie wird es in der Zeit sein, wo wir den Podcast aufnehmen? Bin ich da überhaupt in der Lage, darüber zu sprechen? Und da hatte ich schon so ein bisschen Bedenken. Und auch irgendwie war für mich schon klar, okay, ich möchte es in der Familie auch ansprechen, dass wir den Podcast machen. Und habe das dann auch getan und war dann irgendwie habe ich ganz euphorisch davon gesprochen, um auch irgendwie so das, ja, direkt ins positive Licht zu rücken. Und erstmal waren die Reaktionen auch super positiv und dann dachte ich, okay, super, let's go. Und dann, ja, kam dann aber doch irgendwie eine Nachricht, wo es dann hieß so, ich weiß nicht, es könnte irgendwie vielleicht ja auch negative Konsequenzen für die erkrankte Person haben und zum Beispiel im Hinblick auf Arbeit und dass ich mir das nochmal überlegen soll und vielleicht nicht darüber sprechen soll, welche Person genau erkrankt ist. Und genau, dann war ich erstmal so ein bisschen, ja, ich habe die Nachricht gelesen und war dann so ein bisschen, okay, schade irgendwie, aber auch nachvollziehbar. Das waren jetzt keine neuen Gedanken. Das, ich lebe jetzt mit dem Thema seit 4 Jahren. Also man hat irgendwie mal alle Gedanken so im Kopf gehabt und das war eben auch eins davon. Also welche Konsequenzen hat das Reden über eine psychische Erkrankung in der Familie? Und ich hatte auch Situationen, wo ich drüber gesprochen habe und auch im Nachhinein dachte, hätte ich es vielleicht lieber nicht erzählt. Und deswegen konnte ich das total nachvollziehen, die Bedenken und die Sorgen und habe mich dann ja jetzt dazu entschieden, mitzumachen, aber eben nicht genau zu erwähnen, welche Person erkrankt ist, einfach aus ja, leider aus Gründen des Schutzes. Das ist halt leider so. Und das macht mich irgendwie ja auch ein bisschen wütend, dass das so ist, dass man nicht einfach drüber sprechen kann, weil ja, das Thema einfach so tabuisiert ist und stigmatisiert ist, dass man nicht einfach so ganz zwanglos darüber sprechen kann. Mhm. Ja.
Da würde ich nämlich ergänzend dann auch sagen, das hattest du ja auch zugesagt, dass wir sagen können, um welche Diagnose es geht. Mhm. Und es geht eben um die paranoide Schizophrenie. Mhm. Und hatten auch im Vorgespräch eben auch schon gemeinsam mit Nele festgestellt, dass wir wollen überhaupt niemandem Abrede quasi stellen, der schwere Depressionen in der Familie hat oder so. Mhm. Aber dass natürlich paranoide Schizophrenie direkt gewisse Bilder mit sich bringt, die natürlich auch durch Medien zum Beispiel gefördert werden. Und das ist natürlich nicht besser macht, wenn man sagt, mein Bruder, meine Schwester, mein Elternteil, meine Tante ist an paranoider Schizophrenie erkrankt. Mhm. Also das ist einfach immer, glaube ich, erstmal sehr abschreckend. Mhm. Wie gesagt, wir wollen gar nicht sagen, dass das bei Depressionen unbedingt anders verlaufen würde. Jeder Mensch, der hier sei, der im Umfeld schwere Depressionen hat oder mittelschwere Depressionen, der dürfte das natürlich auch anonymisiert machen, aber ja, wir glauben, dass das Krankheitsbild da nochmal extra beiträgt.
Ja. Im Zweifelsfall ist es halt tatsächlich auch so, dass wenn ich jetzt auch detailliert über die Geschichte sprechen würde, vielleicht würde ich dann sogar noch Ängste schüren, weil das sind halt einfach Erlebnisse, die ich mit dieser Person hatte, die auch angsteinflößend waren. Das ist einfach so. Eine Psychose oder eine psychotische Episode, die ist für Außenstehende einfach recht schwer nachvollziehbar und für Familienangehörige, die das ganze Leben mit dieser Person verbracht haben, noch viel schwerer mit anzusehen und auch, ja, irgendwie, ich will ja auch nicht noch mehr Vorurteile schüren und Horrorstories erzählen, aber es ist einfach so, es hat auch angsteinflößende Momente gegeben und genau, da ist halt die Frage, lässt man das dann aus, um die Geschichte irgendwie irgendwie anschaulicher zu machen, beziehungsweise annehmbarer für andere zu machen. Mhm. Oder erzählt man eben alles. Aber genau.
An der Stelle würde mich mal interessieren, ob du da schon gewisse Erfahrungen mit gemacht hast. Hast du das schon mal so ein bisschen detaillierter und eindringlicher erzählt? Ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel an Schulen, wenn du da unterwegs bist, oder auch im privaten Umfeld, im familiären Umfeld, sage ich jetzt mal. Wie waren so deine Erfahrungen damit, wenn du da vielleicht auch mal mehr ins Detail gegangen bist?
Mhm. Genau, also die Erfahrungen waren ganz unterschiedlich und auch die Beweggründe, warum ich dann ins Detail gegangen bin. Manchmal war das tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, dass es so ein bisschen relativiert wird, also dass so gesagt wird, hey, ne, das ist halt eine Psychose, das geht schon wieder weg, das ist jetzt nicht so schlimm. Also ich habe gelesen, dass jetzt öfter mal welche haben und dass das jetzt nicht so furchtbar ist. Und ja, dann, oder dass überhaupt nicht nachgefragt wurde, dass das Thema so komplett gemieden wurde. Und dann wollte ich halt auch manchmal so einfach mal so ein Statement setzen, sage ich mal, und habe dann auch wirklich von den Tiefpunkten gesprochen und habe gesagt, okay, jetzt ist das und das passiert. Und ich wollte auch irgendwie so ein bisschen das auslösen, dass man halt auch mitfühlt und dass man sagt, okay, krass, was dir passiert und jetzt kann ich das vielleicht auch besser nachvollziehen, dass es dir so schlecht geht. Und ich hatte das Gefühl, ich muss das halt irgendwie sagen, sonst kommt diese Botschaft nicht an. Genau, ja.
Ja, dieses sehr drastische Erzählen dann, ne, um dann vielleicht auch wirklich bei den Leuten, die das ab und zu mal gehört haben, ein bisschen was davon gelesen haben, um denen einfach auch eindringlich klar zu machen, dass das eine ganz, ganz ernstzunehmende Sache ist, worunter natürlich die betroffene Person, aber auch ich als Angehörige extrem leide und dass das vielleicht auch nicht mal eben, wie ich gelesen habe, mal wieder vorbei sein kann. Dafür ist es dann, ja, kann ich mir vorstellen, vielleicht wichtig und nötig, trotzdem natürlich aber auch eine große Überwindung, kann ich mir vorstellen, da vielleicht auch mit Details öffentlich zu werden, die einen ja selber auch, die einem selber wehtun, die der anderen Person vielleicht auch wehgetan haben in dem Moment. Und das ist wirklich, glaube ich, etwas, etwas, was nicht leicht fällt, ne? Da wirklich so ins Detail mitzugehen, so wichtig es auch ist, um es klar zu machen und um vielleicht auch diesen Tabubruch zu erzielen, um den es ja jetzt auch gerade bei uns heute geht.
Ja, ja, häufig war das eben auch so, dass wenn ich über solche Momente gesprochen habe, dass ich mich so sehr wieder zurückversetzt habe in diesem Moment, dass ich auch wieder nicht nur mit, ne, es hat mir wehgetan, sondern auch, ich habe Angstgefühle wieder gehabt. Also diese Ängste sind auch wieder hochgekommen und ich musste mich dann manchmal total zusammenreißen, dass ich nicht auch selbst irgendwie in so eine Angstattacke verfalle. Damit hatte ich auch die letzten Jahre, wenn es mir halt schlecht ging, zu kämpfen, weil einfach das auch solche krassen Emotionen auslöst und genau, solche Belastungen irgendwie hervorruft. Und damit hätte ich irgendwie am Anfang tatsächlich nicht so gerechnet, weil ich mich doch schon für sehr aufgeklärt und resilient gehalten habe. Und genau, dann kam quasi diese Bombe da hochgegangen mit der Erkrankung. Und ja, dann habe ich das auch mal selbst erfahren dürfen.
Mhm. Ja, manchmal. Also ich glaube, in dem Fall hatten wir eben auch schon in dem anderen Interview, manchmal muss man die Dinge erstmal selbst erlebt haben, quasi, ne, um es beurteilen zu können, weil das ist ja auch so ein Dauerthema, dass ja gerade als angehörige Person die Gefühle abgesprochen werden oder seltsam damit umgegangen wird. Also ich habe die Erfahrung gemacht, entweder es wird total überdramatisiert, wo ich mich dann auch nicht mehr mit wohlfühle, wo ich denke, also ne, jetzt mal wieder ruhig mit den Pferden hier. Oder es wird halt total ja, abgetan, ne, mit, ach, das wird schon wieder und so schlimm ist es doch gar nicht. Oder natürlich, es gibt ja auch die Leute, die können einfach gar nicht damit umgehen und reagieren dann auf ganz komische Arten. Also, weiß ich nicht, verlassen den Raum, was auch immer, ne, irgendwie gibt's ja alles. Und das ist nämlich hier so ein Punkt quasi auf meinem Zettel, dieser Zwiespalt zwischen, ne, wann rede ich nicht, wie schütze ich die Person durch Schweigen, aber die große Überfrage, die wir ja als Angehörigen-Podcast stellen, ist, wie ist das denn für die angehörige Person, also in dem Fall, wie ist das für dich, ne, irgendwie was passiert da mit dir, wenn du falsche Bilder zurückgespiegelt bekommst, beziehungsweise aber du vielleicht auch Angst hast, ein falsches Bild zu vermitteln, also wie du gerade sagst, du sprichst extra nicht über die Extremsituationen, damit man nicht noch mehr Angst vor dem Krankheitsbild bekommt. Gleichzeitig sind diese Extremsituationen ja irgendwie Alltag. Gleichzeitig will man die betroffene Person aber nicht in die Pfanne hauen. Also ne, das ist ja alles da irgendwie mit drin. Kannst du da nochmal irgendwie für dich erzählen, wie sich das in der angehörigen Perspektive anfühlt?
Ja, ich glaube, Spannungsverhältnis trifft es am besten. also es ist so eine wirkliche innere Zerrissenheit. Man ist, also gerade auch ich, weil ich in dem Bereich Gemeindepsychiatrie so lange arbeite und dachte, okay, das Thema Stigmatisierung finde ich super spannend. Da muss was passieren, da muss eine Bewegung her und ich möchte irgendwie Teil davon sein und dann bin ich irgendwie auch vielleicht mehr in der Lage dazu, das sogar zu tun, weil ich jetzt Angehörige bin und auch irgendwie dieses Schicksal nutzen kann. Und dann merke ich erst, okay, das ist erstens emotional nicht leicht drüber zu sprechen, weil das sind traumatische Erlebnisse, die man erfahren hat. Und ich möchte auch meine eigene psychische Gesundheit schützen. Und auf der anderen Seite ist da auch noch irgendwie ja, dieses Gefühl, dass man in der Verantwortung ist, zu tun, weil irgendwo muss ja die Bewegung anfangen. Und wenn nicht ich darüber rede, dann kann ich es auch nicht von anderen erwarten, darüber zu sprechen. Und das ist halt irgendwie, ja, das hat total viele Konflikte in mir ausgelöst und das tut es auch immer noch. Ich finde das tatsächlich, ich versuche das positiv zu sehen und versuche da irgendwie dran zu arbeiten, ja, jetzt wie heute einfach das zu machen, was mir möglich ist, ohne mich in irgendwelche Grenzsituationen zu bringen, wo ich mich dann im Nachhinein nicht mit wohlfühle. Genau, aber es ist und bleibt einfach schwierig. Also irgendwer muss die Bewegung anstoßen, aber man selber ist dann doch irgendwie gefangen in den Strukturen einfach. Ja.
Ja, das ist natürlich aber auch irgendwie ja ganz logisch, weil es, ne, aus unserer angehörigen Perspektive heraus ja eben mit um andere geht. Ne? Mhm. Wir sind angehörig aufgrund der Betroffenheit einer anderen Person. Das heißt, es bleibt nie deine einzige Geschichte. Deshalb denkt man ja auch immer mit für andere Leute und die Konsequenzen darüber. Ich weiß es nicht, ich stelle es mir nur so vor, wenn man das jetzt also eine betroffene Person das aus ihrer Perspektive macht, dass es dann ja schon auch möglich ist, das dann von Angehörigen vielleicht auch so ein bisschen abzugrenzen. Aber wenn du als Angehörige aus dieser Perspektive redest, dann musst du diese Betroffenheit und letztendlich auch die betroffene Person irgendwie mit einbeziehen. Und dass man da dann natürlich auch mehr drüber nachdenkt. Wie mache ich das jetzt? Welche Konsequenzen könnte das in sich bergen? Für mich, als auch für die ganze Familie, für die Person, um die es geht, das ist, das kostet so viel Überwindung, das zu machen, kann ich mir nur vorstellen. Ich, für meinen Teil, mir fällt es auch total schwer, das zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Damit wirklich öffentlich zu werden, habe ich jetzt so auf die Weise auch noch nicht gemacht, wenn dann wirklich eher so im sehr kleinen Rahmen, im Rahmen der Selbsthilfe, mich mit anderen Leuten darüber ausgetauscht. Aber mir war es dann schon auch immer wichtig, dass ich auch nicht zu viel preisgebe. Immer so viel, dass ich das Gefühl hätte, das wäre jetzt noch gut für die betroffene Person. Ich habe die da immer sehr bei berücksichtigt. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Punkt ist, ne? Dass man das im Hinterkopf hat. Wie stelle ich die Person dar? Nicht nur, was birgt das für Konsequenzen, sondern auch vielleicht ein bestimmtes Bild, was man vermitteln möchte von dieser Person, weil sie einem ja auch nahesteht. Ne?
Genau, und weil man ja auch, sage ich mal, die gesunde Person kannte und jetzt nicht das Bild verfälschen möchte und sie als kranke Person auch irgendwie wieder in eine Schublade stecken möchte. Und ich wollte auch nicht, dass meine Freunde zum Beispiel die Person dann anders sehen, wenn wir uns getroffen haben oder dass da irgendwelche Berührungsängste aufkommen. Und deswegen war das immer schwierig, irgendwie darüber zu sprechen. Und ich habe dann vielleicht auch manche Sachen irgendwie ein bisschen schöner geredet, als sie waren oder versucht, direkt im Vornherein schon Ängste abzubauen, damit das einfach, nicht so aufkommt. Und was mir noch irgendwie so in den Sinn kam, ist auch so, dass ich immer ein bisschen Angst hatte, auch vor Sensationsgeilheit so ein bisschen. Also, dass ich auch immer Angst hatte, wenn ich jetzt einmal anfange, über manche Dinge zu sprechen, dass dann auch Personen kommen und die fragen wirklich, was war denn das Schlimmste und warum kam denn die Zwangseinweisung? Und also wirklich solche, sag ich mal, ein bisschen sensationsheischenden Fragen gestellt haben. Und das fand ich immer super unangenehm. Ich nehme das den Personen nicht wirklich übel. Generell keine Reaktion von irgendwem jemals, weil die Personen es einfach nicht besser wissen, leider. Und das hat gesellschaftliche Gründe. Aber genau, es waren halt super, super unangenehme Situationen. Und wo ich auch dachte, manchmal, wenn ich Fragen beantwortet habe, okay, ist das jetzt in die richtigen Ohren gekommen, sag ich mal, oder habe ich damit das erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte, oder das irgendwie noch schlimmer gemacht und das Bild noch weiter verzerrt und noch mehr Vorurteile angekurbelt? Genau. Ja.
Ich glaube deswegen, also ich kenne zum Beispiel einen Betroffenen mit paranoider Schizophrenie, der halt bewusst von Psychose spricht, weil er meinte, wenn er halt sagt, ich hatte oder habe eine paranoide Schizophrenie, dass er dann ganz schnell halt in diese Axtmörder rennt durch den Waldschublade gesteckt wird irgendwie, ne? So, und das, eine Psychose ist irgendwie so ein bisschen konfuser im Begriff, ne? Und ich glaube, das ist aber ja mit fast allen Krankheiten so. Also wenn man über Depression spricht, dann denkt man immer an den traurigen Menschen, der sich im Bett zusammengerollt hat. Oder wenn man über Essstörungen spricht, dann denkt man immer an die junge Frau, die nichts mehr isst. Also das führt ja ganz schnell zu sehr klaren Bildern und Konsequenzen, die Menschen damit in Verbindung bringen, die ja nicht unbedingt der Realität entsprechen müssen. Und wie du sagst, ne, die Person gibt es ja auch manchmal oder gab es zumindest mal ohne die Erkrankung irgendwie. Und die ist ja nicht nur die Erkrankung im besten Fall. Und das macht ja auch viel, ne? Also, dass man ja meistens die betroffene Person auch lieb hat, dass man auch schöne Zeiten mit der hat und dass sie eben nicht nur Stimmen hören oder depressive schlimme Phasen hat oder so, ne? Sondern es ist ja viel mehr dahinter.
Ja, und was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass man sich als angehörige Person auch manchmal einfach mitschuldig fühlt. Mhm. Also, dass man auch manchmal einfach denkt, okay, irgendwie ist es halt auch mit meiner Schuld. Und zum Beispiel, dass ich die Symptome nicht früh genug erkannt habe. Also gerade ich, die in dem Bereich schon länger gearbeitet hat, als diese Erkrankung in der Familie ist, dachte ich mir super oft, ey, warum sind mir diese offensichtlichen Dinge nicht aufgefallen und warum habe ich das nicht zusammengefügt und vielleicht hätte ich das Schlimmste abwenden können oder ja, und dann hat man halt auch das Gefühl, wenn man darüber spricht, dass man ja mit Schuld hat und dann ist es einem auch einfach unangenehm, manchmal drüber zu sprechen und weil ich dann die Angst habe zum Beispiel, dass mich andere auch in der Schuld sehen. Also ich weiß, dass das vielleicht super irrational ist, aber das sind einfach solche Gefühle, die man ständig hat. Also nicht nur Schuld der Person gegenüber, die erkrankt ist, sondern auch, weiß ich nicht, der Familie gegenüber und ja, ganz, ganz konfuse Gefühle, die da irgendwie auftauchen. Ja.
Das macht einfach sehr, sehr viel mit einem, ne, irgendwie. Also, und ich finde gerade in Bezug auf Öffentlichkeit, weil ich es auch gerade bei dir so spannend finde, also hatten wir auch im Vorgespräch ja schon besprochen und lässt du ja jetzt auch rausklingen, ne? Also in deinem Arbeitsbereich ist das überhaupt kein Problem, darüber zu sprechen, weil es einfach der Bereich ist, der sich darum dreht. In deiner Familie ist es an sich auch kein Problem, darüber zu sprechen und trotzdem ist es ein Problem, darüber zu sprechen. Mhm. Also allein, dass wir jetzt eben gucken müssen, wie wir darüber sprechen, dass diese Person, ich nenne es mal, nicht geoutet wird, dass es ist, dass man nicht weiß, wie man FreundInnen davon erzählen soll, dass man nicht weiß, wie man den Nachbarn davon erzählen soll. Ne? Also gibt ja tausend Gelegenheiten. Ich denke auch immer an so Momente auf Partys, wenn ich zum Beispiel nach der betroffenen Person bei mir gefragt werde, habe ich noch immer keine Antwort darauf. Also ich reagiere jedes Mal gefühlt anders, weil mal bin ich ganz ehrlich, weil ich denke, scheiß drauf, ich ziehe das jetzt einfach durch. Und mal umschiffe ich das auf die eine oder andere Art sehr klar. Also ne, dass wirklich daraus nicht erlesbar ist, dass diese Beziehung schwierig sein könnte oder so. Ne? Mhm. Also sagt dann irgendwie Sachen, ja, die Person wohnt weit weg oder so. Mhm. Ne? Irgendwie. Und dann lasse ich das einfach so stehen. Und finde das ganz spannend, wie, also das hatte Nele im Vorgespräch angesprochen, das finde ich einen ganz spannenden Punkt, wenn ich jetzt konkret danach gefragt werde, wie geht's dieser Person? Mhm. Beziehungsweise wenn du danach gefragt wirst, wie gehst du damit um? Also bei genau. Menschen, die es entweder wissen oder auch nicht wissen. Also beides würde mich interessieren.
Das ist genauso wie bei dir. Also es kommt auf das Umfeld an. Mhm. Es kommt auf den Tag an. Es kommt wirklich auf meine Verfassung an. Es kommt auf so viele Umstände an, wie ich auf diese leichte oder einfache Frage, wie geht's der Person, reagiere, weil das ist so unterschiedlich. Es gab in diesen 4 Jahren bestimmt Monate, wo ich überhaupt nicht drüber sprechen konnte, weil sobald ich darüber gesprochen habe und das so auch, wenn man über etwas spricht, dann wird es ja auch irgendwie direkt verbildlicht und ja, wie gesagt, wie ich eben schon sagte, die Emotionen kommen hoch und es gab Phasen, ich konnte nicht drüber sprechen, sonst wusste ich, ich kriege eine Angstattacke. Also es war für mich voraussehbar und deswegen konnte ich darüber nicht sprechen, wollte ich das nicht. Und dann gab es Phasen, wo ich auch irgendwie so ein bisschen wie so ein aufklärender Mensch durch die Gegend gelaufen bin und wirklich auch gerade im Bekanntenkreis immer wieder auch bewusst das Thema angesprochen habe, weil ich dachte, Leute, irgendwie psychische Gesundheit ist so wichtig und ihr müsst auf euch aufpassen. Und da bin ich auch so ein bisschen in diese Rolle verfallen, dass ich dann auch gerne drüber gesprochen habe und auch natürlich jetzt an den Schultagen, wo ich an den Schulen über psychische Gesundheit aufkläre, dann nutze ich ja auch bewusst die Situation, dass ich das bestimme, dass das Thema jetzt auf den Tisch kommt. Und dann fragt mich keiner, wie geht's der Person, sondern ich erzähle, okay, so und so war das bei uns und so entsteht eine psychische Erkrankung, mehr oder weniger. Mhm. Ja.
Das ist, finde ich, ein ganz interessanter Punkt, dass man das dadurch natürlich auch so ein bisschen steuern kann, indem ich mich jetzt bewusst dazu entscheide, darüber zu sprechen. Ich erzähle jetzt, was ich erzählen möchte. Ich habe mir darüber vielleicht auch vorher Gedanken gemacht und so bringe ich das nach außen. Ne? Und grundsätzlich kann ich das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, dass man immer andere Einstellungen zu dieser Frage und damit auch zu diesem Thema hat, dass man mal wirklich gar nicht darüber sprechen kann und an anderen Tagen kann man vielleicht auch gar nicht mehr aufhören und möchte das bis ins kleinste Detail da beschreiben. Manchmal kommt es natürlich auch auf die Person dann an, die einen das fragt, wenn man merkt, die schaltet jetzt vielleicht auch ab nach 5 Minuten, weil erstens hat sie es vielleicht schon 5-mal gehört und es hat sich nicht viel geändert, dann hast du natürlich auch nicht mehr so Lust, was zu erzählen. Oder wenn es halt eben eine Person ist, wo du weißt, die ist ein bisschen sensationsgeil, sage ich jetzt mal, dann hast du auch nicht so Lust. Also ich finde, es kommt da echt auf sehr viele verschiedene Faktoren an, insbesondere natürlich auf die Menschen auch an sich, die einen da fragen. Und was mir da jetzt gerade noch mal so hängen blieb, das finde ich ist auch einfach ein Thema, was uns Angehörige immer, ja, einfach auch immer begleiten wird, wie die Angehörigkeit als solche natürlich. Für uns bleibt das eben so gleich und es passiert nicht immer unbedingt viel, ne, bei der betroffenen Person, um die es geht und vielleicht auch nicht in unserem Leben, aber dieses Gefühl, was man da hat, dieser Schmerz, den man damit verbindet, der bleibt, auch wenn der mal stärker und mal schwächer gefühlt wird. Und ganz oft merke ich dann auch, wenn Leute fragen, das ist für die gar nicht so greifbar oder vielleicht auch nachvollziehbar, dass du immer noch an diesem Punkt vielleicht bist teilweise, dass sich irgendwie immer noch nichts verändert hat, dass du eigentlich immer noch auf der Bahn stehst, die Räder drehen irgendwie so durch und alle fahren an dir vorbei. Du bist aber immer noch an diesem Punkt. Und dann macht es, finde ich, auch ganz oft einfach, ja, nicht so, was heißt nicht so Spaß, ist auch blöd, aber man hat da nicht so den Mehrwert darüber zu reden, weil man sich denkt, ja, du fragst jetzt, willst du jetzt die gleiche Geschichte nochmal hören? Also ich finde, es kommt wirklich drauf an, mit wem man da zu tun hat.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, man hat auch einfach Angst zu sagen, ja, es ist alles super und der Person geht's gut und die Maßnahmen haben alle funktioniert und es geht bergauf. Weiß aber irgendwie im Hinterkopf, es kann jeden Moment kippen und dann ist es halt morgen ganz anders. Und manchmal habe ich dann auch Angst vor diesem Gefühl der Enttäuschung, weil es ist halt einfach so, dass man sich nicht wirklich darauf verlassen kann, dass es so bleibt und wie lange es so bleibt. Man ist immer in so einer Schwebe. Es kann sich jeden Moment mit jeder Nachricht, mit jedem Anruf irgendwas verändern. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Ich versuche das auch im Alltag wegzuschieben, weil ich generell keine Person bin, die vom Schlimmsten immer ausgeht. Ich glaube, dann wäre ich auch sehr unglücklich. Aber es ist einfach so, dass Dinge jederzeit passieren können, die dein Leben auch mit beeinflussen als angehörige Person. Und ich glaube, dessen muss man sich auch manchmal bewusst sein. Also mir fällt es nicht leicht zu sagen, alles super, weil ja, es kann sich morgen verändern irgendwie. Und ich versuche dann eher für mich dankbar zu sein und das für mich als was Schönes zu empfinden, dass gerade einfach Ruhe eingekehrt ist, dass es der anderen Person vor allen Dingen gut geht. Das ist für mich immer das Wichtigste. Egal wie das jetzt auf mich wirkt, also ich hatte das oft, dass ich dachte, oh Gott, mir geht's so schlecht damit, die Person ist so psychotisch und das ist total, ja, krass, was da gerade abgeht. Dabei ging es der Person, die in der Psychose war, in dem Moment halt total gut. Und dann, genau, war ich halt auch in diesem Konflikt, okay, vielleicht muss ich das gerade einfach mal so annehmen und so akzeptieren, wie es ist. Hauptsache, es geht der anderen Person gut. Und genau, das war, also man macht sich da wirklich ganz, ganz viele Gedanken und ist immer in so einem Konflikt auch, welche Emotionen sind gerade angemessen und welche nicht. Und es ist wirklich schwierig, das zu beschreiben, wie sich das anfühlt als angehörige Person.
Ich finde auch, um quasi das Thema wieder auf dieses Reden darüber, ne, irgendwie zurückzulenken, ein Stück weit, gerade in so Momenten, was du jetzt auch meintest, finde ich so schwierig. Also dieses, wer bin ich, darüber reden zu dürfen, zu können, wie auch immer, wie es einer anderen Person geht. Also weiß ich nicht, wenn Nele mir heute Morgen erzählt hat, wie es ihr geht, dann weiß ich das so. Aber erstens würde ich das vielleicht nicht jedem unter die Nase binden. Und zweitens weiß ich es dann wirklich aus erster Hand in dem Moment. Wenn ich aber eben zu der betroffenen Person in meiner Familie gefragt werde, weiß ich das oft gar nicht so genau, weil ich rufe die Person ja dann nicht sofort an und sage, hey, wie geht's dir eigentlich? Und da hat mich XY gefragt, irgendwie so läuft es nicht. Und zweitens sind ja auch die Wahrnehmungen, wie du gerade schon gesagt hast, sehr verschieden. Du findest die betroffene Person psychotisch und findest das nicht so optimal, während die Person vielleicht eigentlich gerade Time of his or her life hat irgendwie, ne? Also es kann ja auch sein irgendwie, dass die Wahrnehmung einfach sehr, sehr verschieden sein kann. Also gerade bei Menschen in der Psychose zum Beispiel kann das ja wirklich sehr, sehr abweichend sein. Oder wenn ich das Gefühl habe, eine Person hat ein Drogenproblem oder ein Alkoholproblem und die Person denkt sich, ja, an meinem Feierabendbier ist doch gar kein Problem und das ist irgendwie doch alles cool. Das kann ja so, so verschieden sein. Und wie kann ich, auch wenn ich mich als angehörige Person mit einem Menschen empfinde, der für mich offensichtlich ein Problem hat, darüber einfach so sprechen, einfach so quasi urteilen. Womit nehme ich mir das raus? Also das denke ich mir mittlerweile oft, dass ich das ganz lange nicht so gesehen habe. Mittlerweile denke ich bei ganz vielen Punkten, nee, ich weiß es oft nicht. Und darf ich das einfach so sagen? Weil es ist eigentlich gar nicht meins. Irgendwie ist es ja eben von der Person.
Ja. Ja, total das Thema einfach Privatsphäre und Grenzen irgendwie, die man da überschreitet vielleicht im Zweifelsfall. Und damit hatte ich auch häufig zu kämpfen, dass ich dachte, okay, irgendwie, das ist jetzt wirklich, also es geht eigentlich wirklich niemandem was an und die Person ist gerade so in einer anderen Welt, dass sie sich im Zweifelsfall nicht mal daran erinnern wird, dass sie das jemals getan oder gesagt hat. Und ich spreche darüber und irgendwie, jetzt wo es der Person auch besser geht und sie nicht mehr psychotisch ist, denke ich mir manchmal, ich habe Dinge erzählt oder ich weiß mehr als die Person, die betroffen ist. Und das ist irgendwie auch manchmal ein komisches Gefühl, dass ich, also das ist auch irgendwie so ein ungutes Machtding, dass man einfach irgendwie die Geschichte besser kennt als die Betroffenen manchmal. Oder das heißt, besser kennt, anders kennt auf jeden Fall. Mhm. Und das macht natürlich auch manchmal die Kommunikation schwierig, weil einfach Dinge fehlen oder ganz anders wahrgenommen wurden in der Geschichte. Und ja, wie kann ich mit jemandem auch drüber sprechen, der betroffen ist, der sich selbst gar nicht mehr so daran erinnert oder ganz anders daran erinnert. Das ist halt auch genau ganz, ganz schwierig, die Kommunikation manchmal mit den Betroffenen, ja.
Definitiv. Also das kommt ja, finde ich, dann zusätzlich dazu, dass man ja manchmal, also wie du sagst, ne, manchmal fehlen Erinnerungen einfach auch an gewisse Situationen, wo man sagen, also ne, wo die angehörige Person sagt, ey, du hast doch da das und das gemacht, die betroffene Person sagt, ey, nö, habe ich nicht. Also es gibt ja auch wirklich häufiger und auch bei verschiedenen Krankheitsbildern, es kommt ja auch dazu, dass das halt nicht unbedingt eine Seltenheit irgendwie. Mhm. Und dass ich zusätzlich denke, es geht ja bei diesem über jemanden reden, geht es ja immer um die betroffene Person. Da macht Nele mich oder grundsätzlich Menschen sehr oft darauf aufmerksam, was ich einen sehr guten Punkt finde. Aber was ist eigentlich mit uns Angehörigen? Also wann werden wir gefragt, wie es uns damit geht, dass jemand regelmäßig zwangseingewiesen wird oder auch nur harmloser, ne? Also ich nenne es jetzt mal harmloser, obwohl es das ja oft auch nicht ist. Also ne, dass jemand die ganze Zeit zu Hause mit einer starken Angststörung lebt oder ne, was auch immer. Also das belastet ja einfach trotzdem die Angehörigen. Und es geht ja eben nicht nur um die betroffene Person, sondern auch, wie es uns damit geht. Weil man muss ja auch dazu sagen, dass ja Angehörige nun mal in den allermeisten Fällen das Auffangnetz sind. Mhm. Und die müssen ja auch stabil gehalten werden eigentlich, damit das alles machbar ist irgendwie. Und da wird ja der Fokus ganz oft von weggerückt irgendwie. Und kannst du da sagen, also wirst du konkret gefragt, wie es dir geht damit? Wenn ja, wie gehst du damit um? Wenn nein, wie gehst du damit um?
Ja, also zum Glück werde ich danach gefragt. Zum Glück habe ich sehr, ja, sehr gute Freunde, die mich vor allen Dingen nach meiner Gesundheit fragen und wo die Gesundheit der betroffenen Person auch nicht immer eine Rolle spielt. Da mussten wir, das war auch ein langer Weg, da irgendwie eine gute Kommunikation zu finden. Das ist einfach so, das dauert, bis ich selbst rausgefunden habe, wie ich mich wohl damit fühle. Kann ich ja auch nicht von anderen erwarten, dass sie direkt wissen, wie sie das Thema ansprechen können. Und genau, also ich werde gefragt, wie es mir geht und ich kann das auch ganz gut beantworten. Also es fällt mir deutlich leichter, als zu beantworten, wie es der betroffenen Person geht. Ja.
Ich finde, das ist auch total wichtig, weil gerade dadurch, dass man selber gefragt wird, wie es einem geht, fragt man sich dann eben auch, wie es einem geht, ne? Und wenn der Fokus sonst überwiegend vielleicht darauf liegt, wie es der betroffenen Person geht, dann denkt man ja für die auch immer mit. Und das ist ja schon anstrengend genug, weil man daran denkt, ein bestimmtes Bild vermitteln zu wollen von der Person, um vielleicht auch irgendwelche blöden Konsequenzen oder Redereien aus dem Weg zu gehen. Also das ist ja erstmal schon blöd. Und dadurch entfernt man sich ja aber noch mehr von dem eigenen Gefühl zu der Sache. Und wenn man dann selber mal gefragt wird, wie geht's dir eigentlich, dann muss man erst mal so überlegen. Und ich finde, aber auch dadurch, durch dieses konkrete Fragen nach dir, nach deinem Empfinden in der Angehörigenperspektive, kommt man auch erst mal darauf zu überlegen, wie geht's mir eigentlich? Und da ist eine Belastung, die vorliegt. Da ist was Schwerwiegendes los und mir geht's nicht gut. Und ich muss mich auch damit befassen. Und ich spiele hier auch eine Rolle in diesem ganzen Gefüge. Und ich finde, das ist etwas, was wirklich sehr gut gefördert werden kann durch ein Umfeld, was dann eben auch sich konkret nach dir erkundigt und nicht unbedingt nach der betroffenen Person. Das kann es einem auch leichter machen, die eigenen Gefühle erstmal zu erkennen, anzunehmen und dann auch wirklich bearbeiten zu können.
Ich finde es einen super wichtigen Punkt, dann gebe ich dir total recht, aber ich habe das Gefühl, quasi in jeder Angehörigenrolle, wenn ich jetzt gerade so ein Konstrukt Familie quasi betrachte, wird das oft aus verschiedenen Gründen nach hinten gestellt. Also Kinder psychisch erkrankter Menschen haben oft einfach keine eigene Lobby sozusagen. Es sind Kinder, die können sich vielleicht nicht so äußern. Geschwister oder Geschwisterkinder fallen oft hinten unter und sollen sich bloß zurückhalten, weil es gibt ja das andere Problemkind irgendwie, also in Anführungszeichen Problemkind. Und bei Eltern ist das, glaube ich, nochmal anders, weil die denken, um Himmels Willen, bitte lass mein Kind gesund werden. Irgendwie alles, nur das nicht. Oder ne, irgendwie, setze jetzt alle Hebel in Bewegung. Und schon stellt sich diese Frage nach, wie geht's mir eigentlich selber, komplett hintenüber. Und ich kenne sogar viele Angehörige, die, also ich glaube, diese Frage ist super wichtig, wie du gesagt hast, Nele, aber ich kenne viele, die, wenn du sie das konkret fragst, gar nicht darauf antworten können, sondern sofort auf die betroffene Person eingehen, weil die das überhaupt nicht mehr quasi abstrahieren können in dem Moment, dass sie damit nicht immer nur zusammenhängen müssen sozusagen, sondern dass sie auch eine eigene Gefühlswelt haben dürfen, die da in Bewegung gesetzt werden darf.
So. Ja, man wird ja nicht unbedingt direkt in den Hintergrund positioniert, sage ich mal, im Familiengefüge. Ich glaube, man wird weiterhin genauso geliebt wie vorher. Aber man wählt selbst auch irgendwie bewusst die Person oder die Position, sich halt im Hintergrund zu bewegen und nicht aufzufallen und die andere Person in den Mittelpunkt zu stellen. Und man macht da auch bewusst mit, weil das ist halt auch einfach so, es geht gerade nicht um einen selbst irgendwie. Und natürlich irgendwann fällt einem das erstmal auf, okay, irgendwie wurde mir länger nicht die Frage gestellt oder ich muss mir auch selbst die Frage stellen und ich muss auch gucken, dass es mir gut geht und so. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es Situationen gab oder lange Zeiten gab, wo ich das auch mir bewusst ausgesucht habe, diese Rolle im Hintergrund und die andere Person auch wirklich gerade in den Mittelpunkt zu heben, weil es da akut drum ging, dass es ihr besser geht und das wollte ich ja auch mit unterstützen. Mhm. Ja.
Du bist ja immer, ich finde diese Metapher so schön, die habe ich, glaube ich, auch in der Selbsthilfe gelernt zu dem Thema. Im Flugzeug wird einem ja empfohlen, sich erst selbst die Atemmaske anzulegen, bevor man die wem anders anlegt, beziehungsweise jemandem hilft. Und ich finde, da ist eigentlich noch immer so viel Wahres dran, weil es bringt ja überhaupt nichts, sich selbst gegen die Wand zu fahren, irgendwie quasi, und sich ständig zu übernehmen und zu überfordern. Weil am Ende ist man dann selber auch noch psychisch erkrankt, im schlimmsten Fall mit einem Burnout oder was auch immer. Da hat man ja selten was von gewonnen, ne? Irgendwie sich in dem Rahmen zu übernehmen. Aber klar, also ich bin ganz bei dir, wenn wirklich jetzt eine akute Krise ist, wo es darum geht, weiß ich nicht, Einweisung ja oder nein oder so, da denkt man ja in dem Moment nicht dran, habe ich da heute Bock drauf. Mhm. Also ne, da muss man ja auch mal ganz realistisch bleiben irgendwie. Also Leute, die das können, wirklich herzlichen Glückwunsch. Ich finde das auch nicht egoistisch, sondern ich finde das wirklich einen großen Schritt für sich, das auch dann entscheiden zu können. Ich könnte es sicherlich nicht, also da bin ich mir sehr sicher.
Ja, ich finde, das ist auch irgendwie so ein bisschen ein positiver Effekt, den das Ganze hat, dass man viel stärker irgendwann lernt, auf seine eigene psychische Gesundheit zu achten, weil man weiß, wie schützenswert es ist und wie schlimm es ist, wenn die psychische Gesundheit zu einer psychischen Erkrankung wird. Und ich glaube, dieses wirklich in sich hineinhören, das hätte ich so in dem Maß niemals erlernt, wie mit der Erkrankung von der betroffenen Person, weil ich das auch gar nicht so kannte, dass die eigene psychische Gesundheit auch so einen hohen Wert hat. Also das war mir nicht so bewusst irgendwie lange.
Ja, manchmal muss man es auf die harte Tour lernen, irgendwie denke ich da manchmal. Also es ist natürlich kein Schicksal, was wir uns irgendwie gerne ausgesucht haben, aber wie du sagst, manchmal kann man eventuell den einen oder anderen positiven Aspekten mitnehmen. Also,
ja, ich finde auch, das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, dann vielleicht auch auf sich zu schließen und da auch mehr auf sich zu achten. Mich würde noch interessieren, hast du denn noch, entweder für dich oder vielleicht auch für andere Menschen, die in dieser Situation stecken, Wünsche oder irgendwie, naja, vielleicht auch Tipps oder wie man da vielleicht auch mit diesem Tabubruch darüber zu sprechen, über diese Themen, wie man damit mehr im Einklang vielleicht auch mit seinem Gewissen sein kann und vielleicht auch dabei jetzt nicht unbedingt die Person, um die es geht, jetzt vielleicht irgendwas zu verbauen oder so oder das Bild zu zerstören. Mhm. Also es müssen ja, können ja auch einfach Wünsche sein, nichts, was man selber vielleicht schon so für sich geschafft hat, aber was würde es vielleicht dazu brauchen, um das zu können?
Ich glaube, es hat ganz viel mit Erwartungen zu tun. Also ich glaube, man sollte sich niemals zu hohe Erwartungen stellen, dass man irgendwie denkt, okay, ich muss da jetzt super tough sein, ich muss jetzt rausgehen und muss das Positive draus ziehen und drüber sprechen und anderen helfen und der betroffenen Person helfen. Und auch, man sollte auch nicht zu viel von Freunden, von der Familie erwarten, weil das sind einfach Themen, die da auf den Tisch kommen, mit denen man manchmal noch nie konfrontiert war und dann irgendwie die Erwartung zu haben, dass jeder total woke ist und genau weiß, wie er zu reagieren hat, das ist auf jeden Fall etwas, was ich genau gelernt habe, dass man das nicht haben sollte, diese Erwartungen, und dass es völlig okay ist, wenn da auch mal Reaktionen kommen, die ja irgendwie ein ungutes Gefühl auslösen, darüber sollte man sprechen. Also mein Wunsch ist es, dass eine ganz, ganz offene und transparente Kommunikation irgendwann möglich ist und dass man sich die, solange das gesellschaftlich nicht so ist, zumindest schafft, dass man die aufbaut innerhalb des Freundeskreises, des familiären Kreises, dass man da auch zusammen irgendwie dran arbeitet. Das ist nicht nur Aufgabe einer Person, da gehören alle zu, und da würde ich auch einfach sagen, durchhalten und Erfahrungen machen und auch mal Rückschläge verkraften können, weil das ist einfach ein längerer Prozess, den das braucht. Also Kommunikation ist schwierig und gerade in diesem Thema und ja, was ich eben schon sagte, also auch immer da gut auf sich zu hören. Also man muss nicht immer über alles offen sprechen können. Das ist auch völlig okay, wenn es Phasen gibt, wo man da mit keinem guten Gefühl rausgehen kann und wenn man dann erst drüber spricht, wenn man sich dafür bereit fühlt.
Ich würde sagen auch, dass vielleicht sogar ein Stück weit quasi Appell an die Gesellschaft, mal drüber nachzudenken, wie man damit umgeht und welche Fragen manchmal angemessen sind, beziehungsweise auch, ne, sagen zu können, ich möchte darüber jetzt nicht reden oder du hast mich mit der Aussage verletzt oder was auch immer. Also ich glaube, das gehört ja auch leider dazu, ne? Das ist, also man kann bei sich gucken, aber es geht ja auch viel um andere irgendwie.
Und auch offen und interessiert daran zu sein, ne? Was passiert da eigentlich genau? Mhm. Was hat es mit dieser Erkrankung auf sich? Wie geht's dir als angehöriger Person damit? Wie stellt sich das dar, um vielleicht auch Interesse daran zu haben, da mehr drüber zu lernen und auch Vorurteile abzubauen? Ne? Also deshalb ist ja das Reden darüber in jeglicher Form wichtig, und was da jetzt vielleicht auch die persönlichen Tabus sind, ne, weil man möchte ja vielleicht auch über gewisse Sachen nicht sprechen. Das kann man ja dann auch immer ganz gut vor oder währenddessen festlegen. Ja, ne? Aber in jedem Fall, der Austausch darüber ist, glaube ich, einfach das Allerwichtigste, um das einfach zu entstigmatisieren. Ja.
Ja, das merkt man ja auch immer wieder, wenn man einmal anfängt, darüber zu sprechen, wie schnell man dann auch von Menschen umgeben ist, die selbst solche Erfahrungen machen in ihrer Familie, und irgendwie dieses Netzwerk an Menschen, denen das ähnlich geht oder die auch solche Situationen kennen, das gibt einem so unheimlich viel Kraft irgendwie und nimmt einem so viele Schamgefühle, weil man einfach merkt, okay, es sind so viele, die das betrifft, und es ist irgendwie auch schön, auch anderen irgendwie da ja Mut zu schenken, drüber zu sprechen und auch zu merken, okay, die Personen haben da vielleicht nicht oft drüber gesprochen, aber jetzt hatten sie einfach mal die Möglichkeit, überhaupt den Raum dafür, darüber zu sprechen, weil den gibt es ja auch irgendwie oft gar nicht. Also in welcher Situation erzählt man das denn einfach mal so, dass man eben in der Familie so eine, ja, in so einer Situation ist? Und genau, dafür bin ich dann auch ganz dankbar bei den Schultagen, dass es dann bei diesen Workshops irgendwie auch einen Raum gibt für SchülerInnen und ja, junge Menschen drüber zu sprechen, was auch innerhalb der Familie los ist und Fragen zu stellen. Ja.
Das finde ich auch in unserer Branche immer sehr angenehm. Also egal, welche Stellenanzeige man im gemeindepsychiatrischen Bereich so liest, also gerade was diese ReferentInnenstellen und so angeht, ist quasi, also ne, bei uns war Kriterium, angehörig zu sein sozusagen. Und das finde ich so wichtig, um diese Arbeit ja auch begreifen zu können. Ne? Irgendwie, also es das heißt nicht, dass andere Leute das nicht auch bestimmt gut machen. So ist es nicht, aber das finde ich schon einen spannenden Aspekt, also dem ne, auch den Raum zu geben und in der Projektarbeit und Vereinsarbeit und was auch immer in dem Bereich, dass das schon auch einfach nicht ohne ist, diese Erfahrung auch mitbringen zu können. Ne? Irgendwie, weil es einen ja auf die eine oder andere Art doch auch ein Stück weit professionalisiert. Also auch wenn man sich diese Profession nicht ausgesucht hat. Aber
Ja.
Aber dann würde ich sagen, Lucia, wir danken dir sehr für diesen Tabubruch, den du hier mit uns begangen hast und offen über das alles zu sprechen. Ich glaube, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand es einen ganz angeregten, tollen Austausch.
Ja, absolut. Stimmt, weil du das gerade auch meintest. Das war ja dann auch irgendwie ein kleiner Tabubruch heute.
Ja, genau.
Auf eine ganz, ganz positive Weise. Ja, echt.
Absolut.
Ganz schön, dass du da gewesen bist heute.
Ja, vielen Dank an euch auch, dass ich die Gelegenheit hatte, mal drüber zu sprechen, meine Gedanken mit euch zu teilen.
Das war Unerhört Nah, der Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Dies ist ein Projekt des BAPK mit Unterstützung der Barmer Krankenkasse. Hört nächstes Mal wieder rein, wenn wir mit Menschen sprechen, die verdammt nah dran sind.